Habe nicht den Andreas vor euch, aber er hat die Gedanken aufgeschrieben. Aber ich denke, es sind ja Gottes Gedanken, die er von Gott bekommen hat. Deswegen kann sie auch jemand anders vortragen. Als der Apostel Paulus die Briefe geschrieben hat, sind die ja auch nicht von ihm selber vorgelesen worden in den Gemeinden, sondern von Geschwistern dort vor der Gemeinde. Letzten Sonntag haben wir in der Apostelgeschichte gehört, wie die erste Sünde in die Gemeinde, die noch junge Gemeinde gekommen ist und was Gott getan hat. Und da geht es heute auch weiter. Wir lesen heute das Kapitel 5 fertig. Also Kapitel 5, die Verse 12 bis 42. Und ich werde nicht den ganzen Text auf einmal lesen, sondern in Abschnitten. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung von 1984. Apostelgeschichte 5, Abvers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von denen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Ja, was ist hier alles passiert plötzlich in dieser Gemeinde? Sind Zeichen und Wunder geschehen? Das Volk, heißt es, hielt viel von ihnen, also von den Heiligen in der Gemeinde. Das heißt, es wurden aber immer mehr, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Und wir haben gelesen, alle wurden gesund, die da hingelegt wurden, die den Heiligen gebracht wurden. Erweckung, Heilung, Wachstum, von dem wir gehört haben, Achtung, Anerkennung, das alles klingt ja sehr verlockend. Und stellt sich die Frage, warum passiert das alles? Was steht dahinter? Oder wir würden vielleicht heute sagen, aber was ist der entscheidende Punkt? Weil wenn wir den wissen, dann können wir es ja genauso machen. Hier in Traunreuth zum Beispiel. In Apostelgeschichte 2,43 heißt es, es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Kapitel 5 haben wir es das letzte Mal gehört, in Vers 5. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und in Vers 11. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Hast du Furcht vor Gott? Ehrfurcht? Große Furcht? In Psalm 2, Vers 11 lesen wir etwas. Da steht, dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Also das ist mehr als nur Respekt, wenn Zittern dabei ist. Deshalb musst du und ich, jeder Einzelne, sich selbst die Frage stellen, wie begegne ich Gott? Kann es sein, dass mir mit der Zeit der Respekt und die Ehrfurcht verloren gegangen ist? Wissen wir noch, mit wem wir es eigentlich zu tun haben? In 1. Mose 31, Vers 42 wird Gott sogar als Schrecken bezeichnet. Jakob sagt im Gespräch zu Laban, seinem Schwiegervater, folgendes. 1. Mose 31, Vers 42, wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich nicht mehr ziehen lassen. Der Schrecken Isaaks, ein Name für Gott. Schrecken deshalb, weil Isaak echte Todesangst hatte auf dem Opferaltar, als sein Vater ihn auf dem Altar fesselte, um ihn als Opfer für Gott zu verbrennen. Das ist ein klares Vorbild für die Todesangst von unserem Herrn Jesus im Garten Gethsemane, als er im Angesicht des Todes, der unmittelbar vor ihm steht, angsterfüllt zu Gott betet, weil er wusste, dass Gott ihn richten wird und die Strafe für die Sünde der ganzen Welt an ihm vollzieht. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist und bleibt derselbe, vor dem sich Isaak fürchtete und sogar seinen Sohn in Todes und sogar sein Sohn in Todesangst um einen Ausweg ringt. Vor dem sollte sich jeder fürchten. Erster Petrus 1, Vers 17. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Oder führt euer Leben in Furcht. Hebräer 12, Vers 28. und 29. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein Gott, der Schrecken Isaaks ist, der ohne Ansehen der Person richtet und der ein verzehrendes Feuer ist, den gilt es zu fürchten, weil er jede Sünde straft und keine einzige Notlüge akzeptiert und jede Ungerechtigkeit und jeden Fehler in Wort und Tat und in Gedanken richtet oder richten wird. Und wenn er das nicht sofort tut, dann ist es reine Gnade. Aber es geht bei der Gottesfurcht nicht darum, Angst zu schüren oder darum, in Panik zu verfallen, sondern auch um Zuflucht zu finden und Schutz für unsere Kinder zu bekommen. Ich lese dafür Sprüche 14, 26. Da heißt es, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung oder eine sichere Zuflucht. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Weitere bekannte Stellen bestätigen, dass die Furcht des Herrn absolut notwendig ist. In Hiob 28, Vers 28 heißt es, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und noch einige Stellen aus den Sprüchen, 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. 9, Vers 10, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. 14, 27, Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und in Kapitel 15, Vers 33, Furcht des Herrn ist Erziehung und Weisheit. Also die Furcht des Herrn war die Voraussetzung für diese Zeichen und Wunder, die durch die Hände der Apostel geschahen, wie wir es gelesen haben. Aber daneben ist mir noch ein weiterer Punkt aufgefallen. Die Verse 12 bis 16, die wir jetzt am Anfang gelesen haben, die beschreiben auch eine Gebetserhörung aus dem Gebet der Gemeinde. Wir lesen das in Kapitel, also das Gebet dazu lesen wir in Kapitel 4, 29 von der Apostelgeschichte. Da heißt es, da beten die Geschwister, und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Also man erkennt, wer hier handelt. Gott ist es, der handelt durch die Apostel, die ihn fürchten. Und zwar, ich betone nochmals, sie fürchten ihn mit großer Furcht, und zwar den, der nicht nur der Schrecken Israels ist, sondern gerade erst die Sünde und Heuchelei von Hananias und Sapphira mit tödlicher Konsequenz gerichtet hat. Und so werden von Gott und nicht von den Aposteln immer mehr hinzugefügt, die an den Herrn glaubten, obwohl sich keiner wagte, ihnen anzuschließen. Es ist interessant, dass sich keiner traut, sich ihnen anzuschließen, und doch wächst die Menge derer, die dazukommen, unglaublich schnell. Da wirkt Gott. Und aus diesem Blickwinkel ist das Gericht über Hananias und Sapphira, was rein menschlich gesprochen scheinbar unverständlich hart wirkt, eigentlich ist es dann ein Segen für die Gemeinde, da daraus Gottesfurcht resultiert und die Gemeinde, wie wir gelesen haben, unglaublich rasch wächst. Also wir sehen anhand dieser ersten Verse, Gott ist es, der handelt, und das Wirken des Heiligen Geistes ist die Ursache für diese erfreuliche Entwicklung. Und wenn wir an unsere eigene Gemeinde oder unser eigenes Leben denken, dann gibt es jetzt da kein Wundermittel, keine neue Methode für Aufbruch und Heilung und dass die Gemeinde wächst, sondern es heißt, werde voll Heiligen Geistes. Lass Gottes Geist in dir wirken. Ja, lesen wir den nächsten Abschnitt. Was aber ist die Reaktion auf das Wirken Gottes und auf das Wirken des Heiligen Geistes? Und die Reaktionen, wie wir lesen, sind ganz unterschiedlich. Ich lese von jetzt wieder in Kapitel 5, von Vers 17 bis 33. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen, also die Gefangengenommenen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor der Tür stehend. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Ja, die Reaktionen auf das Wirken des Heiligen Geistes sind sehr unterschiedlich. Die Apostel hören, gehen und lehren, so wie wir es in Vers 21 gelesen haben. Sie handeln im Auftrag Gottes. Und im Gegensatz dazu, die Hohenpriester und Schriftgelehrten kommen und rufen und senden mit dem Auftrag, die Apostel einzubremsen. Sie handeln völlig eigenmächtig, fühlen sich aber vor Gott im Recht. Die Apostel erhören den Auftrag Gottes. Sie gehen früh morgens, so wie ihnen geheißen, und fragen nicht nach Gefahr, wägen nicht ab, ob das Ganze nicht zu sehr provoziert oder ob es jetzt klug sei oder nicht. Sie gehen einfach, weil der Herr sie sendet. Sie lehren Christus, verkündigen das Wort, und das Zentrum ihrer Predigt und Auslegung ist Christus. Sie stellen ihn in den Mittelpunkt. Das ist eine steile Vorlage und ein großes Vorbild für uns. Und auch wenn wir uns mit den Aposteln auf besondere Art als Glieder des Leibes Christi verbunden fühlen und verbunden wissen, so unterscheiden wir uns doch gewaltig von ihnen im Hinblick auf unser Handeln. Zumindest für mich trifft das zu, und ich habe mich wiederentdeckt in der Reaktion des Hohenpriesters und der Sadduzäer. Ich habe mich auch wiederentdeckt in deren Verhaltensweisen. Und da sind vier Punkte aufgefallen, auf die ich kurz eingehen will. Das erste ist die Eifersucht, von der gesprochen wird in Vers 17 und 18. Ich lese die Verse nochmal vor. Es erhoben sich aber der Hohenpriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Eifersucht kennt jeder von uns. Vielleicht nicht in allen Facetten, aber doch ist jedem Eifersucht schon begegnet. Materiell mit Eifersucht auf Dingen, die der andere hat und ich eben nicht. Oder auf Beziehungsebene, weil man eifersüchtig ist oder eifersüchtig wird, auf Beziehungen, die andere haben und man selber nicht. Oder in der Ehe, wenn Eifersucht entsteht. Oder geistliche Eifersucht. Eifersucht auf Gemeinden, wo alles besser läuft oder besser zu laufen scheint. Eifersucht auf den Zuwachs anderer. Dann sucht man nach Gründen, diesen Zuwachs möglichst billig zu erklären, wenn eine andere Gemeinde besonders gesegnet erscheint und die eigene Arbeit nicht vorangehen will. Dann fühlt man sich in Frage gestellt. Aber das ist eigentlich nicht nötig, denn nicht Erfolg ist unser Ziel, sondern Treue. Mir sind dazu die Verse in Jesaja eingefallen, von denen ich heute im Abendmahl schon kurz gelesen habe, bei der Berufung von Jesaja, wo das auch deutlich wird, dass es nicht um Erfolg geht, sondern um Treue. Der Herr ruft ja, wen kann ich senden? Und der Jesaja antwortet, ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und Gott sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Der Jesaja fragt, Herr, wie lange? Und Gott antwortet, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen, das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Also da kann man wirklich nicht von Erfolg reden. Aber der Jesaja war treu. Nicht Erfolg ist unser Ziel, sondern Treue. Dann muss ich mich nicht mit anderen messen und vergleichen, sondern kann mich mitfreuen, wenn der Heilige Geist wirkt, auch wenn es vielleicht nicht in meiner Gemeinde passiert, sondern in Dittmunding, in Grassau oder in Waging. Eifersucht ist immer das Kennzeichen, wenn man einen persönlichen Rivalen hat, jemand, der es besser kann. Das beeinflusst Denken und Handeln. Die Apostel aber, die waren erfüllt von Heiligem Geist. Der Petrus war erfüllt von Heiligem Geist, wird uns in Kapitel 4 berichtet. Der Stephanus war erfüllt von Heiligem Geist. Lesen wir in Kapitel 6. Und in Kapitel 13 werden wir in einigen Monaten lesen, dass der Paulus erfüllt war von Heiligem Geist. Und wo jemand voll ist von Heiligem Geist, da ist kein Platz für Eifersucht. Entweder erfüllt die Eifersucht mich oder der Heilige Geist. Die Sadduzäer dagegen und die Schriftgelehrten hatten keinen Platz für den Heiligen Geist. Sie waren erfüllt von Eifersucht. Sie sind neidisch auf das Wachstum der Gemeinde, das geschildert wurde. Sie sind neidisch auf die Wunder, die durch die Hände der Apostel geschehen. Und sie sind neidisch auf die Bekehrungen. Sie fürchten um all ihren Einfluss. Und die Kraft dieser Gefühle lässt sie aufspringen und macht vor Unrecht nicht Halt. Die Eifersucht wird sogar zur grausamen Wut. Und noch ein Gegensatz, durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder, sie halfen den Bedürftigen. Durch die Hände der Hohenpriester im Gegensatz und der Schriftgelehrten geschieht nur Unrecht und Leid. Sie schlagen, sie behindern und werfen ins Gefängnis. So gilt es auch für uns, darauf zu achten, Gottes Geist in uns wirken zu lassen, und nicht die Eifersucht. Noch ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Was hier in der gelesenen Geschichte passiert, nachdem die Apostel ins Gefängnis geworfen wurden, ist eigentlich genial und humorvoll. Vers 19 haben wir ja gelesen. Und aber der Engel des Herrn trat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus. Gott lässt die Apostel von einem Engel befreien. Und warum ist das so interessant? Gott schickt einen Engel, obwohl oder vielleicht gerade, weil die Sadduzäer glaubten, dass es weder Auferstehung noch Engel oder Geister überhaupt gibt. Die haben das also geleugnet und gerade deshalb schickt Gott hier vielleicht einen Engel. Gut, also das war der erste Punkt, die Eifersucht, ja, die einen Unterschied macht. Wie reagieren die Menschen auf das Wirken vom Heiligen Geist? Ein zweiter ist der Angst vor Kontrollverlust. Die Hohenpriester werden betreten, heißt es in Vers 24. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Unsicherheit und Dinge nicht abschätzen zu können und stutzig werden, weil man nicht einschätzen kann, wo es hinläuft. Mit der Folge, erstmal zu blockieren und alles einzusperren und festzuhalten, bis man wieder das Gefühl hat, alles unter Kontrolle zu haben. Vielleicht erkennt auch ihr euch da wieder, dieses Gefühl, wenn man keine Kontrolle mehr hat oder meint, keine mehr zu haben. Und das sehen wir hier auch bei den Hohenpriestern. Eine dritte Reaktion, die man hier erkennen kann, ist die Menschenfurcht. In Vers 26 ist es ja so, dass die Apostel erneut festgenommen werden, aber bewusst ohne Gewalt, aus Furcht vor dem Volk. Das heißt in Vers 26, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Teils unüberlegt, teils aber auch sehr berechnende und geplante Aktionen aus Angst vor Menschen oder deren Reaktion und aus der Sorge, das Gesicht zu verlieren, schlecht auszusehen und verachtet zu werden. Das ist die Menschenfurcht, die hier zutage tritt. Und ein letztes ist eine letzte Reaktion, wie die Menschen reagieren auf Gottes Wirken. Sie reagieren verletzt, ins Herz getroffen. Vers 33 lesen wir ja, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten die Apostel töten. Am wunden Punkt erwischt zu werden und dann verletzt zu reagieren mit der Absicht, jemanden in die Schranken zu weisen, ja vielleicht sogar ihm Böses zu wünschen, nur weil man sich angegriffen fühlt. Wenn Fehler passiert sind und das Gewissen sich regt und mich anklagt und jemand den Finger in die Wunde legt, dann ist das eigene Ich, mein Ego, herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Wehre ich mich dagegen oder gehe ich darauf ein? Als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie planten, sie zu töten. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir anders reagieren, wie die Menschen in der Apostelgeschichte. Ja, dass wir so reagieren wie die Menschen in Apostelgeschichte 2, wo es auch schon einmal genau dieselbe Formulierung gab. In Apostelgeschichte 2, das ist bei der ersten Predigt vom Apostel Petrus, in Vers 37, also er hat gepredigt, und dann heißt es vom Volk, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Also nicht töten, sondern was sollen wir tun? Das zeigt ein sensibles Gewissen und ein Herz, das gesund ist und dementsprechend reagiert und nicht pathologisch verändert und verstockt ist. Das hat aber auch zur Folge, dass das Herz empfindlich ist und verletzbar bleibt, mit allen Konsequenzen. Also lasst auch uns keine Mauern um unsere Herzen bauen, dann sind wir zwar unverletzlich, aber auch nicht mehr berührbar von Gott. Also in gewisser Weise ist es auch gut, verletzbare Herzen zu haben, auch wenn es weh tut. Wir können dennoch zu Gott kommen mit unserem verletzten Herzen. Ja, ein kurzer Gedanke noch zu Vers 29, der euch bestimmt aufgefallen ist. Der ist ja zurzeit auch aktuell: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gehorsam gegenüber Gott steht über allem. Und es ist wichtig, sich daran immer wieder zu erinnern. Andererseits ist es auch unbedingt wichtig zu beachten, dass wir trotzdem auch zu Gehorsam gegenüber Menschen aufgefordert sind. Ich lese aus Römer 13 den ersten Vers. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Und im 1. Petrus, Kapitel 2, der Vers 13, da heißt es: Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes. Und in Titus, Kapitel 3, Vers 1, erinnert der Paulus, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Das heißt, wir können diese Aussage, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, nicht missbrauchen, um uns pauschal die Freigabe zu sichern, im Zweifelsfall Anordnungen der Obrigkeit zu missachten. Gott müssen wir zwar grundsätzlich immer mehr gehorchen als Menschen, aber das entbindet uns nicht davon, Menschen zu gehorchen und Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit zu akzeptieren und zu befolgen, auch wenn es uns nicht immer gefällt. Einzig und allein, wenn das, was uns befohlen wird, im direkten Widerspruch zu Gottes Wort steht, gibt es eine Ausnahme, wie hier im Beispiel bei den Aposteln. Gottes Auftrag war: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel. Der Hohe Rat befiehlt: Schweigt und redet nie wieder davon. Aber wenn die Regierung Dinge beschließt und Entscheidungen trifft, die uns nicht gefallen und die vielleicht auch unter Einfluss von Lügen und Korruption und Intrigen entstanden sind, so sind wir dennoch verpflichtet, Gesetze und Verordnungen zu befolgen, um des Herrn willen, wie in 1. Petrus 2 steht. Ja, jetzt komme ich zum letzten Punkt oder zum letzten Abschnitt in dem Text. Da taucht eine neue Person auf. Ich lese ab Vers 34 im 5. Kapitel. Da standen aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder ist dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie, die Apostel, gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Ich bin sehr froh, schreibt Andreas, über diese Bibelstelle und dankbar dafür, dass Gott uns diesen Rat des Gamaliel in seinem Wort hat aufschreiben lassen. Warum? Weil ich finde, dass wir eine Menge von Gamaliel lernen können. Und zwar gerade auch jetzt in dieser Zeit mit all den Problemen, in denen vielleicht auch ihr steckt. Dieser Gamaliel war ein hoch angesehener Schriftgelehrter und gehörte zum Hohen Rat. Er war auch der ehemalige Lehrer des Paulus. Aber er war nicht Mitglied der Gemeinde. Und doch gebraucht Gott ihn, um einen weisen Rat weiterzugeben und die Apostel vor dem geplanten Mord zu retten. Ein weiser Rat des Gamaliel. Loslassen. Lasst sie gehen. Lasst Gott handeln. Seid gelassen. Wenn ihr gegen etwas kämpft, wo Gott dahinter steht, dann seid ihr verlassen. Andreas hat hier ein Wortspiel daraus gemacht oder entdeckt. Loslassen. Lasst sie gehen. Lasst Gott handeln. Seid gelassen. Dieser Gamaliel strahlt eine beeindruckende Ruhe aus. Er lässt sich nicht anstecken von der eifersüchtigen Wut seiner Kollegen im Hohen Rat. Er bleibt ruhig und bedacht, auch in stürmischen Zeiten und aufkochenden Emotionen, in denen es sogar schon um Planung für Mord geht. Er zeigt Anstand und lässt die Apostel kurzzeitig hinausgehen und schmeißt sie nicht hochkant hinaus. Und er wird auch nicht grob, sondern er bleibt entspannt. Er bringt fast ein bisschen eine Art Leichtigkeit im Umgang mit der Geschichte ins Spiel. Er lässt sich auch nicht herausfordern, seine Kollegen theologisch zu überzeugen, sondern ermutigt, Gelassenheit zu bewahren. Aber nicht in Leichtfertigkeit oder in einer Alles-Egal-Mentalität. Gamaliel erinnert schlicht und ergreifend an die Souveränität Gottes. Gott ist und bleibt souverän. Amen.